Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast, die Stimme für die Batterieforschung. Ja, wir sprechen heute, liebes Publikum, über eine Batterietechnologie, die in Zukunft in E-Autos, aber auch in Flugzeugen noch sehr wichtig werden könnte. Und dazu begrüßen wir hier im Podcast Dr. Fabian Jeschul. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie sind Gruppenleiter am Institut für angewandte Materialien des Karlsruher Instituts für Technologie und außerdem Forschungsbereichssprecher beim Exzellenzcluster POLIS. Herr Jeschul, eine Batterie wird immer wieder genannt, wenn es um elektrisches Fliegen und auch die Raumfahrt geht, weil ihre Eigenschaften so überragend sein sollen, nämlich die Lithium-Schwefel-Batterien. Und da gibt es jetzt ein Berliner Startup namens The Ion und das verspricht gerade vollmundig, dass ihre Lithium-Schwefel-Batterien beim elektrischen Fliegen, aber auch in der Raumfahrt, in der E-Mobilität und sogar auch noch bei den stationären Speichern eingesetzt werden könnten. Mal ganz allgemein, ist das mit dieser Technologie überhaupt machbar, so diese ganzen Anwendungen abzudecken? Mal so Ihre erste Einschätzung?
Lithium-Schwefel-Batterien gibt es schon eine Weile, wurden anfänglich in den 80ern entwickelt und dann hatten quasi einen langen Dornröschenschlaf. Was diese Batterie ausmacht, da werden wir aber sicherlich noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen, ist, dass diese Batterie sich dadurch auszeichnet, dass die Energiedichte auf die Masse gerechnet sehr gut ist und das dann für Anwendungen bei, ich glaube, Air Mobility attraktiv ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Volumen ist auch ein nicht unwichtiger Teil bei der Betrachtung in einem Flugzeug, aber ist auf alle Fälle von der Herangehensweise, von der Perspektive sinnvoll, dass man erstmal schaut, wie bekomme ich möglichst viel Energie pro Masse in so ein Fluggefährt.
Haben Sie da vielleicht mal eine Zahl für uns, für die gravimetrische Energiedichte?
Ich würde hier einmal den Rekord von Oxys nennen. Oxys war ein Startup, das leider 2021 in die Insolvenz gerutscht ist. Aber davor hat ihre Batterie 471 Wattstunden pro Kilogramm geliefert. Also nochmal deutlich mehr als eine Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, diese Entwicklung war schon relativ fortgeschritten. Und jetzt ganz speziell, wenn wir über Flugsysteme reden, finde ich hier ganz interessant, es gibt diese Unmanned Aerial Systems, also auf Deutsch wären das die nicht personentragenden Luftfahrtsysteme. Und dieses System ist 25 Tage, 23 Stunden und 57 Minuten in der Luft geblieben. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist dann, oder wie diese Systeme gedacht sind beispielsweise zur Netzabdeckung in Bereichen, wo man schlechtes Internet hat oder so. Also diese, ja, so eine Art Drohne würde quasi in einer sehr großen Höhe um die Erde kreisen und hat so quasi alle 6 bis 12 Stunden mal wieder eine Zeit, in der sie zur sonnengewandten Seite hin verkehrt. Und dadurch, in dieser Zeit möchte man dann die Batterie aufladen. Und in der Zeit steigt dann dieses System ein bisschen an und segelt dann quasi die anderen paar Stunden wieder zu einer etwas niedrigeren Flughöhe, bis man es wieder laden kann. Die Potenziale, die sich daraus ergeben, ist beispielsweise, dass man keine Satelliten ins All schießen müsste, sondern man könnte das alles noch irgendwo zwischen All und Erde, könnte man die noch unterbringen, so dass sie auch nicht irgendwie mit den Flugzeugen ins Gehege kommen.
Interessante Anwendungsebene, aber auch natürlich beachtliche Zahlen. Schade, dass diese Firma dann pleite gegangen ist. Aber bleiben wir mal bei The Ion, dieses Berliner Startup, das ja gerade versucht, wahrscheinlich auch in solche Sphären zu kommen. Die nennen ihre Batterie Kristallbatterie. Das müssen Sie uns mal erklären. Was steckt dahinter? Warum nennen die das Kristallbatterie und was für ein Konzept verfolgen die genau?
Ich kann hier an der Stelle schon mal erwähnen, dass die Idee ist, dass man quasi Schwefelwafer benutzt. Also so wird es zumindest beschrieben. Also in Analogie zu Siliziumwafern, die man in der Halbleiterindustrie produziert, würde man hier einen Siliziumwafer erstellen. Und das ist beispielsweise im Newsletter oder dann auch in den Patenten sehr blumig beschrieben mit sehr viel Fachwörtern. Da ist beispielsweise die Rede von Monolithic Monoclinic Gamma Allotrope Sulfur. Also wirklich eine große Aneinanderreihung von Fachwörtern, die eigentlich nicht im Zusammenhang stehen mit der Art und Weise oder nicht relevant sind für die Funktionsweise der Lithium-Ionen-Batterie. In einem Patent wird auch genannt, so wird ein bisschen drauf eingegangen, was denn diese Elektrode sein soll. Da steht dann, preferably the wafer is an intergrown twined crystal structure, crystal system. The wafer may be grown preferably from myriads of small nano seed crystals, preferably of sulfur. Also die Idee ist offensichtlich, dass man hier Schwefelkristalle auf dieser Oberfläche züchtet und die dann besonders toll sein sollen. Nur, und da kommt jetzt eben die Funktionsweise ins Spiel, muss man dabei beachten, dass eigentlich diese Kristalle nach dem ersten Zyklus keine Rolle mehr spielen dürften. Also für mich klingt das alles ein bisschen so, als ob man sich hier quasi so einen künstlichen Burggraben schafft für die Patentanmeldung. Denn Lithiumschwefel, wie gesagt, sind bekannt aus den 80ern. Das Thema ist wieder hochgekocht, 2010. Und da wurde sehr viel dran gearbeitet und entsprechend sind eben diese normalen Schwefelelektroden dann wahrscheinlich auch nicht mehr schützenswert im Sinne von einer Patentanmeldung. Wenn man jetzt aber sagt, wir haben eine Kristallschwefelelektrode und egal, ob die gleich funktioniert oder nicht, das muss erstmal jemand belegen, kann man hier hergehen und sagen, ja, das ist aber ein ganz anderes Elektrodensystem und deswegen haben wir hier was Neues geschaffen, was wir schützen wollen. Das wäre jetzt zumindest eine Interpretation. Aber wie gesagt, also es gibt dazu weder Publikationen, sondern es gibt lediglich Patentanmeldungen dazu. Wie das Ganze dann beispielsweise mit Blick auf die Zellreaktion funktionieren soll, ist mir auch ein bisschen schleierhaft, weil Schwefel ein Nichtmetall und damit ein Insulator ist. Also die Leitfähigkeit liegt bei 10 hoch minus 30 Siemens pro Zentimeter. Das heißt, wenn man eine Schwefelelektrode ohne irgendwelche Additive beschreibt, die irgendwie Elektronen ableiten, wird es schon sehr, sehr schwierig.
Okay, also wir haben sozusagen ein bisschen zu wenig Einblicke, die geben auch wenig Daten raus. Gleichzeitig melden sie auch so ein bisschen Zweifel an, ob diese Kristalltechnologie da wirklich dahin führt. Ja, The Ion gibt ja auch zum Beispiel an, dass sie Reichweiten mit ihrer Kristallbatterie von 1000 Kilometern ermöglichen sollen und auch eine Schnellladung unter 10 Minuten. Vielleicht mal grundsätzlich, weil wir können das jetzt schwer beurteilen wahrscheinlich, wenn man dann eben nicht diese Daten hat, aber ist sowas auch wiederum mit ganz normalen Lithium-Schwefel-Batterien möglich, so in Zukunft?
Ich würde sagen, ja. Also ob man wirklich auf die 1000 Wattstunden pro Kilogramm kommt, die die Ion behauptet, es ist rechnerisch möglich. Bei Lithium-Schwefel-Batterien ist es so, dass man, wenn man jetzt nur auf der Materialebene argumentiert, also wenn ich wirklich nur die aktiven Materialien, Lithium und Schwefel benutze und nur so viel, wie ich wirklich bräuchte, ohne Elektrolyt, ohne Leitruß, ohne alles, würde ich theoretisch auf ca. 2000 Wattstunden pro Kilogramm kommen. In der Praxis sagt man dann normalerweise, dass die Energiedichte eingedampft wird auf 50-75%. Also aus den 2000 Wattstunden pro Kilogramm werden dann am Ende 500-1000 Wattstunden pro Kilogramm. Und wer jetzt im Kopf ein bisschen nachgerechnet hat, der wird festgestellt haben, dass wir da ungefähr da sind, wo Oxys war, als sie in die Insolvenz gerutscht sind. Das heißt, durch Optimierung des Gehäuses und den inaktiven Komponenten und so weiter, kann man da also noch in Bereiche pushen, die Richtung 1000 gehen. Ob man die 1000 erreicht, ist dann eine andere Frage. Ich glaube, hier setzt auch so ein bisschen der ein Argument von die Ion an, dass sie sagen, wir reduzieren Leitruß, Bindemittel und so weiter. Wir reduzieren das alles auf ein Minimum, weil wir ja diese tolle Kristallschwefelelektrode haben. Und wenn man die Komponenten wegnimmt, dann wäre man schon ein Stück näher an diesem Ziel.
Ja, einen interessanten Aspekt hat noch der CEO Ulrich Ehmes in einem Interview auf battery-news.de erklärt, und zwar, ich zitiere mal, Schwefel als Kathodenmaterial ist mit 20 Cent pro Kilogramm ein extrem günstiges und weit verbreitetes Material, was die Produktionskosten unserer Batterien erheblich senkt. Im Vergleich zu teuren und knappen Materialien wie Kobalt oder Nickel, wie in NMC 811, mit 20 Euro je Kilogramm bieten unsere schwefelbasierten Batterien eine langfristige, nachhaltige und kostengünstige Lösung. Daher peilen wir Preise für die Zellen von unter 40 Euro pro Kilowattstunde an. Ja, das ist ein ziemlicher Hammer, ehrlich gesagt. Wenn wir uns jetzt gerade die LFP-Preise anschauen, die ja absolut in den Keller gegangen sind und sich so bei, ja, sagen wir mal 50 bis 60 Euro pro Kilowattstunde bewegen, dann sind hier 40 natürlich mal eine Ansage. Wie bewerten Sie das? Ist das möglich bei Lithium-Schwefel-Batterien? Könnte das wirklich so günstig werden?
Ich gehe bei dem Argument so weit mit, dass ich sage, Schwefel ist extrem günstig. Das hat einige Gründe, beispielsweise, dass es ein Nebenprodukt aus der Ölindustrie ist. Das heißt, beim Raffinieren von Erdöl entsteht Schwefel als Nebenprodukt. Die Ion bringt das Ganze nochmal auf ein anderes Level und sagt, das ist ja alles viel nachhaltiger, weil wir haben Zero Emission Sulfur. Und wir müssen ja überhaupt nichts abbauen. Jetzt ist es so, dass natürlich bei der Ölförderung und so weiter sehr wohl CO2 entsteht, dass es auch recht energieintensiv ist, das Ganze erstmal abzutrennen und zu produzieren. Also ganz so Zero Emission und nachhaltig, wie hier der CEO sagt, ist es nicht. Davon aber mal abgesehen, allein die USA produziert mehrere Millionen Tonnen jährlich an Schwefel. Und das ist beispielsweise auch sehr schön auf der Webseite dargestellt. Dieses Bild findet man immer wieder mal von diesen hohen Schwefelbergen, die da irgendwo auf einer Halde landen, weil keiner weiß, was er damit anfangen soll. Das ist die eine Dimension. Also ob das wirklich nachhaltiger ist, müsste man schauen. Es ist auf alle Fälle ein sehr unfairer Vergleich, wenn man jetzt bedenkt, dass die 20 Euro NMC sich darauf beziehen, dass man ein komplett durchentwickeltes Material am Ende kauft. Und auf der anderen Seite habe ich Schwefel. Das heißt, da ist noch kein Wafer entstanden, da ist noch keine Elektrode produziert. Also die Kosten kommen noch mit drauf. Ich denke, nichtsdestotrotz würde man hier auf einen deutlich niedrigeren Preis kommen. Die andere Dimension ist, dass es ja nur ein Teil der Batterie ist. Also ich brauche trotzdem noch eine Lithium-Metallfolie, ich brauche einen flüssigen oder festen Elektrolyten. Und ja, deswegen, also wenn man sich da so lang hangelt, dann weiß ich nicht, ob die 40 Euro wirklich realistisch sind, weil sie am Ende dann halt doch nur einen kleinen Teil des Preises ausmachen.
Macht denn The Ion irgendwelche Angaben, wie weit sie eigentlich schon sind? Gibt es da irgendwelche Prototypen oder Muster, die schon getestet werden derzeit?
Es wird lediglich die Roadmap angegeben und hier ist einmal genannt als Phase 2 und ich nehme mal an, wenn die Ion Phase 2 erreicht hätte, dann würden sie das wahrscheinlich auch vollmundig ankündigen. Und Phase 2 besteht aus einer Zelle, die 500 Zyklen hält. Ich nehme mal an, das ist dann auch so ein 80% Kriterium beispielsweise. Und eine Energiedichte von 500, in dem Fall spezifische Energie von 500 Wattstunden pro Kilogramm besitzt. Das heißt, wir sind eigentlich bei Phase 2 beim State of the Art im Moment, weil das ungefähr das ist, was diese Oxys-Zelle schon vor 4 Jahren liefern konnte. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man das Ganze Richtung 1000 Wattstunden pro Kilogramm pusht.
Dann kommen wir mal weg von diesem Startup und widmen uns mal ganz allgemein dieser Technologie. Fangen wir mal nochmal ganz von vorne an. Also geben Sie uns mal einen Einblick über diese Zellchemie. Welche Rolle spielt da Schwefel? Wie läuft das genau ab dann, Lade-Entlade-Vorgang?
Ja, es ist sehr spannend, weil das wirklich so eine dieser Zellchemien ist, die mal so grundsätzlich anders funktioniert, als man das von einer Lithium-Ionen-Batterie oder auch von den ganzen Post-Lithium-Batterien so kennt. Die Lithium-Schwefel-Batterie basiert darauf, zumindest bei einem flüssigen Elektrolyten, dass sich dieser Schwefel zumindest teilweise im Elektrolyten löst. Das heißt, also ist eine ganz interessante Chemie. Ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu sehr ab, aber Schwefel kommt in der Natur in so Achtringen vor. Wenn man da jetzt einmal Elektronen reingibt, dann öffnen sich diese Ketten und anschließend sind diese Ketten quasi zumindest zum kleinen Teil löslich im Elektrolyten. Wenn das passiert, dann können quasi einzelne Atome aus dieser Kette wieder abgespalten werden und sich dann als Lithiumsulfid wieder auf der Oberfläche abscheiden. Das heißt, was die Lithium-Schwefel-Batterie ausmacht, ist im Prinzip, man hat ein festes Ausgangsprodukt, man löst dieses Produkt während der Reaktion im Elektrolyten und am Ende der Reaktion scheidet sich's wieder auf der Oberfläche ab. Das hat ganz viele Implikationen auf die Art und Weise, wie man diese Zelle denken muss. Als Beispiel, ich habe gerade gesagt, es scheidet sich auf der Oberfläche ab. Sowohl Lithiumsulfid als auch Schwefel sind Isolatoren. Das bedeutet, dass ich sehr dünne Schichten brauche, wenn ich diese Zellreaktion nicht stoppen möchte. Beziehungsweise ich brauche eine sehr hohe Oberfläche, damit ich quasi dieses Lithiumsulfid oder den Schwefel sehr fein verteilen kann über diese große Oberfläche, damit diese Reaktion nicht frühzeitig zum Stoppen kommt. Dadurch, dass diese Polysulfide, diese Schwefelketten im Elektrolyten gelöst sind, bleiben diese Ketten nicht einfach an der positiven Elektrode und warten darauf, bis sie reagieren, sondern wie mit allem in der Natur, wenn ich irgendwo mal einen Tropfen in ein Glas Wasser gebe, fängt es an, sich zu verteilen, bis das ganze Glas gleichmäßig gefüllt ist mit dieser Verbindung. Und genauso ist es bei einem Elektrolyten auch. Wenn Polysulfide auf der einen Seite entstehen, fangen die an, sich im ganzen Elektrolyten zu verteilen. Und diesen Schwefel kriege ich nicht zwangsläufig sofort wieder zurück, weil der am anderen Ende der Zelle ist. Damit hat man dann ein anderes Problem. Und zwar Lithium-Schwefel-Batterien funktionieren praktisch nur mit einer Lithiumfolie. Das liegt daran, dass diese Zelle quasi im entladenen Zustand kommt. Im geladenen. Und ich dann erstmal das Lithiumsulfid bilden muss. Das heißt, ich brauche eine Lithiumquelle. Bei Lithium-Ionen-Batterien wäre das normalerweise die Kathodenseite, die das Lithium erhält, wenn ich die Zelle zusammenbaue. In dem Fall muss ich jetzt praktisch eine Lithiumfolie auf der anderen Seite platzieren, damit ich eine Quelle für mein Lithium habe. Ich könnte natürlich auch jedes andere Metall nehmen. Das ist auch ganz spannend, dass man hier nicht auf Lithium beschränkt ist. Aber das schränkt die Wahl der Anode sehr stark ein, weil ich quasi entweder irgendwie Lithium in dieses System einbringen muss beim Zusammenbauen oder eben die metallischen Folien benutze. Und diese metallischen Folien sind sehr reaktiv und reagieren dann teilweise mit diesem Schwefel, was ja eigentlich mein Aktivmaterial ist und reagieren soll. Und so hat man eine ganze Kette an Prozessen, die durch diese Elektrolytchemie stattfinden, die man normalerweise bei einer Lithium-Ionen-Batterie so nicht vorfindet. Und das macht diese ganze Batterie sehr, sehr spannend. Es macht es aber auch eine sehr große Herausforderung. Und vielleicht noch abschließend, weil wir vorhin von dieser Kristallinität gesprochen haben. Wir haben jetzt gesagt, in einem flüssigen Elektrolyten löst sich dieser Schwefel auf. Das heißt, alles, was ich an kristallinem Schwefel anfangs mal da drin habe, wird nach dem ersten Zyklus, also wird erstmal in Lithium-Schwefel konvertiert, erst in die Polysulfide, dann in die Lithiumsulfide. Und bei der Rückreaktion passiert da das Gleiche wieder. Und wenn sich diese Polysulfide wieder als Schwefel abscheiden, dann gehen diese Ketten nicht zurück in diese kristalline Form und in diese fabelhaften Strukturen, von denen da in diesen Patenten schwadroniert werden. Und es gibt Methoden, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen, aber ich kann mir derzeit nicht vorstellen, wie diese Kristallinität über einen langen Zeitraum bewahrt werden kann.
Wir werden das natürlich weiter beobachten, was dieses Startup dann so in Zukunft rausgibt an Pressemitteilungen oder an sonstigen Aussagen dazu. Aber erst nochmal allgemein zu der Technologie. Sie haben vorhin schon ein paar Vorteile so immer mal wieder genannt. Können Sie es nochmal zusammenfassen und gibt es denn noch weitere Vorteile, außer jetzt diese doch erhöhte gravimetrische Energiedichte?
Also ich glaube, wir haben alles schon angesprochen. Also die Lithium-Schwefel-Batterie hat eben diese hohe Kapazität, weil mehr Elektronen übertragen werden können, aber eine niedrigere Zellspannung. Und insgesamt ergibt sich dadurch trotzdem noch ein Vorteil, gravimetrisch wie auch volumetrisch, zumindest mal theoretisch. Wenn wir auch wieder zurück an die erste Frage denken, also ist es nicht abstrus zu sagen, naja, wenn diese Schwefelbatterie in Anwendungen für Flugzeuge oder Drohnen oder weiteres verwendet wird, warum dann auch nicht für stationäre Speicher? Weil sie ist ja potenziell günstiger. Die Rohstoffbasis könnte man vielleicht noch anführen, ne? dass man grundsätzlich mal sagt, okay, ich brauche kein Nickel, ich brauche kein Kobalt, ich kann Schwefel benutzen. Schwefel gibt es überall auf der Welt. Ich kann es auch in Lagerstätten abbauen, wenn ich wollte. Insofern, also ich sehe die Vorteile, aber es ist auch keine einfache Zellchemie, die man nicht einfach zu beherrschen. Dann Sicherheit kann man ein bisschen debattieren.
Aber das ist ja ganz spannend, dass Sie bei dem Sicherheitsaspekt noch Debatten sehen, weil das ist natürlich, wenn ich das Ganze irgendwie ankündige als Batteriezelle für die zukünftige Luft- und Raumfahrt, Sicherheitsthema ist natürlich der absolut wichtigste Punkt bei solchen Zellen, wenn die in diesen Anwendungen eingesetzt werden. Also wo ist da die Debatte, gibt es da noch Zweifel an der Sicherheit?
Ich würde mal zwei Punkte anführen, warum ich glaube, dass sie potenziell sicherer sein könnten. Das eine ist, Lithium-Schwefel-Batterien haben quasi so einen intrinsischen Überladungsschutz. Wir haben vorhin diese Polysulfide angesprochen, die im Elektrolyten hin und her diffundieren. Wenn ich jetzt zu viel Elektronen ins System gebe, na, jetzt mal angenommen, meine Batterie ist eigentlich vollständig geladen und ich würde jetzt noch mehr Elektronen reinstecken, dann passieren zwangsläufig andere Prozesse. Bei den Polysulfiden kann es aber passieren, dass die dann quasi in kleinere Ketten zerfallen und dann teilweise auch wieder an der Gegenelektrode die umgekehrte Reaktion machen und dadurch so ein Shuttle entsteht, der verhindert, dass zu viel Ladung im System ist. Das verringert dann natürlich die Effizienz. Aber bei Lithium-Ionen-Batterien, zumindest in der Vergangenheit war es, glaube ich, so, hat man im Elektrolyten häufig Moleküle, so einen kleinen Teil eingebaut an Redox-Verbindungen, also Verbindungen, die sowohl reduziert als auch oxidiert werden können, um quasi zu verhindern, dass großartig Side-Nebenreaktionen stattfinden. Und die Schwefelbatterie macht das quasi automatisch, einfach durch die Chemie, die da drin steckt. Der andere Punkt ist Lithiumdendrite. Und zwar, wenn wir Lithiumfolie benutzen, dann, wie auch beim Schwefel, scheidet sich das nicht wieder als glatte Folie ab, sondern da entstehen Hotspots. Dieses Lithium, das sich abscheidet, wächst dann teilweise zumindest dendritisch. Das heißt, das verästelt sich dann und es entstehen so kleine Nadeln, die durch die Zelle wachsen können. Wenn das passiert, dann und diese Dendrite in Kontakt mit der Gegenelektrode, also mit der Kathode kommen, gibt es Reaktionen. Wenn ich jetzt hergehe und Nickel-Kobalt-Manganoxide nehme, dann entsteht dabei sehr, sehr viel Wärme, weil diese Oxide reduziert werden. Das führt im Allgemeinen dann zu diesem Thermal Runaway und das alles wird noch wärmer und ja, bis zur Explosion. Die Bilder kennt man ja dann. Und bei der Lithium-Schwefel-Batterie verhält sich das ein bisschen anders. Das ist zumindest, was man im Labor beobachtet, nämlich, dass diese Dendrite wachsen, dann aber auch wieder verschwinden können. Und es liegt einfach daran, die Dendrite würden quasi mit Schwefel reagieren. Das Schwefel scheidet sich dann aber beispielsweise als Lithiumsulfid auf der Oberfläche von diesen Dendriten ab. Und weil Lithiumsulfid nicht leitend ist, wird dieser Dendrit quasi isoliert. Also das ist mal so eine Art, sich das vorzustellen, warum potenziell diese Chemie ein bisschen sicherer sein könnte. Was man vielleicht noch als Gegenargument anführen könnte, um das Ganze noch abzuschließen: Die Lösungsmittel, die man im Elektrolyten verwendet, sind teilweise recht toxisch, krebserregend und sehr volatil. Das heißt, wenn so eine Zelle wirklich mal bricht, reißt, wie auch immer, ist es ein sehr giftiger Cocktail. Und dazu kommt dann eben der Fakt, dass man A, metallisches Lithium da drin hat, und B, diese Polysulfide da drin sind, die im Kontakt mit Wasser, Schwefelwasserstoff bilden. Und Schwefelwasserstoff ist ein sehr toxisches Gas, riecht nach faulen Eiern, kennt jeder. Schlimm wird's, wenn man es nicht mehr riecht, weil quasi die Geruchsrezeptoren dann irgendwann blockiert werden und es zu einem toxischen Level ansteigt, das wirklich lebensgefährlich ist. Und es ist sehr viel Schwefel in diesem System. Das heißt, ich glaube, man tauscht so irgendwie einen Vorteil gegen einen anderen.
Jetzt hat ein Kollege von Ihnen, Professor Jürgen Janek, auch gern gesehener Gast hier in diesem Podcast, der hat mit chinesischen Kollegen zusammen einen echten Forschungserfolg bei dieser Technologie auf Laborebene geschafft. Und zwar haben die eine Festkörper-Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt, die nach 25.000 Ladezyklen noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität hat. Jetzt müssen wir uns das mal erklären. Wie ist Ihnen das gelungen?
Die Kollegen haben einen Festelektrolyten entwickelt. Das heißt, diese ganzen Probleme mit dem flüssigen Elektrolyten würde man damit erstmal aus dem Weg schaffen. Mit einer sehr hohen Lithium-Leitfähigkeit, das ist schon mal wunderbar. Das zweite ist, dass dieser Elektrolyt jetzt die Reaktion an der Schwefelelektrode begünstigt. Und das war bisher ein großes Bottleneck. Warum ist das so? Wenn man sich das Ganze so ein bisschen als Kugeln vorstellt, also ich habe irgendwie so ein Elektrolytpartikel und dann habe ich auf der Elektrodenseite einen Schwefelpartikel oder einen Kohlenstoffpartikel, der mit Schwefel überzogen ist. Das heißt, diese beiden Kugeln oder zwei Kugeln allgemein haben einen Berührungspunkt. Was dieses Team jetzt gemacht hat, war, dieser Elektrolyt enthielt neben der Hauptkomponente Phosphorpentasulfid, und da ist das Sulfid auch schon wieder drin, auch Jodid. Jod ist eines dieser Verbindungen, die beispielsweise redoxaktiv wirken können, also in beide Richtungen reagieren. Und die jetzt auf dieser Oberfläche von den Partikeln quasi so ein bisschen die Reaktion anfeuern können, so dass dann mehr Schwefel umgesetzt wird in der Elektrode. Ja, das hat die Barriere quasi für die Reaktion stark heruntergesetzt. Was sich vielleicht verbessern könnte, wenn man jetzt diesen Elektrolyten wirklich sehr dünn gestalten könnte, ist, dass man quasi die Menge an inaktivem Material in diesem System deutlich reduzieren könnte. Weil eines der großen Probleme, eben weil im flüssigen Elektrolyten die Zellchemie sich abspielt bei Lithium-Schwefel-Batterien, brauche ich relativ große Mengen von diesem Elektrolyt. Also wenn ich sage relativ viel, dann reden wir irgendwie immer noch über ein paar Mikroliter pro Quadratzentimeter oder so. Aber es ist halt deutlich mehr wie bei einer Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, je mehr von dieser Flüssigkeit drin ist, die ja nichts zur Energie beiträgt in dem Sinne, desto geringer ist die Energie der Batterie. Und wenn ich hier ansetzen könnte und sagen könnte, okay, ich benutze jetzt einen Festelektrolyten, ich mache den sehr dünn und entferne damit das Problem von dieser Flüssigkeit, dann wäre es sicherlich eine Option oder ja, noch viel versprechender, als es jetzt schon aussieht.
Ja, die Autoren geben außerdem an, dass diese Batterien für Hochgeschwindigkeitsladen geeignet seien. Können Sie da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, bitte?
Was man realistisch machen kann, wären 5C, denke ich. Also so eine Ladezeit von 12 Minuten. Und man sieht auch sehr schön in den publizierten Daten, dass es da eine gewisse Asymmetrie gibt. Also die Reaktion scheint in eine Richtung sehr einfach oder einfacher abzulaufen als in die andere. Das heißt, ich kann schnell entladen oder schneller entladen, als ich laden kann. Und das sieht man beispielsweise, dass sich da so eine zusätzliche Barriere bildet, wenn man schnell laden möchte. Aber beim Entladen sieht man diese Barriere nicht. Da wird einfach nur die Kapazität ein bisschen geringer. Das ist bei normalen Batterien auch so. Das heißt, man würde jetzt nicht zu verrückt hohen Laderaten gehen, weil ansonsten die Energieeffizienz zu gering wäre, beziehungsweise sich die Batterie halt sehr stark erhitzen würde. Aber insgesamt lässt sich diese Zelle sehr schnell laden und auch entladen.
Liebes Publikum, jetzt ist das natürlich eine Laborzelle. Das heißt, falls Sie hier schon oft bei diesem Podcast zugehört haben, dann wissen Sie, da ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu wirklich Zellen, die dann in der Massenfertigung sind. Da wird sehr, sehr viel passieren in der Zwischenzeit. Da werden ja andere technische Prozesse, wie die ganze Zelle hergestellt wird, werden ganz andere Prozesse eingesetzt. Es werden teilweise auch noch andere Materialien eingesetzt, als dann in der Massenproduktion eingesetzt werden können. Das heißt, das wird jetzt nicht demnächst auf den Markt kommen, so wie das jetzt in dieser Publikation beschrieben wurde. Nichtsdestotrotz ist das ja eine wahnsinnig spannende Publikation. Was denken Sie denn, könnte daraus mal erwachsen so? Also auch in welche Anwendungsebene könnte sowas gehen?
Ich finde es aus zweierlei Gründen interessant. Das eine ist natürlich, dass man hier einen Festelektrolyten geschaffen hat, der sehr leitfähig ist für Lithium. Das heißt, dieser Elektrolyt lässt sich prinzipiell mal in anderen Batteriesystemen auch anwenden. Dann ist eben immer die Frage, wie stabil dieser Elektrolyt dann gegen die Elektroden ist, die man gerne verwenden möchte. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, vielleicht ist das wirklich die Stoßrichtung, die am vielversprechendsten ist, dass man diese ganzen Probleme, die ich vorhin erwähnt hatte, mit den Polysulfiden und der Diffusion und diesen Nebenreaktionen und so weiter, ganz einfach ausschält, indem man einen Festelektrolyten benutzt. Und hier hat man jetzt eben mit dieser Entwicklung einen Weg gefunden, um diese Schwefelelektrode auch wirklich richtig auszunutzen. Also im Sinne von, ich führe nicht nur eine Reaktion durch, da wo der Elektrolyt den Schwefel berührt, sondern auch wirklich, dass ich die ganze Kapazität dieser Elektrode nutzen kann. Das ist der erste Schritt. Dann gibt's natürlich wie immer die Folgeschritte, in denen man dann hergehen muss, okay, wie setze ich das Ganze jetzt auf einem größeren Maßstab um? Diese ganzen Feststoffe müssen miteinander gemischt werden. Es muss irgendwie gepresst oder verarbeitet werden. Aber ja, das wäre ein Ansatz, um in Richtung Festkörper-Lithium-Schwefelzellen. Und das ist schon sehr aufregend.
Jetzt ist es so, wir hatten vor kurzem hier ein Gespräch mit Dr. Bernhard von der Beratungsagentur Roland Berger und der hat uns darauf hingewiesen, dass die Lithium-Schwefel-Technologie Europa vielleicht in einem kommenden Handelskrieg und auch bei den Exportbeschränkungen, die jetzt im Moment durch China im Raum stehen, unabhängiger machen könnte, indem man zum Beispiel diese Technologie hier vorantreibt in Europa. Haben Sie da einen Überblick, wie ist denn so die Patentlage? Ist Europa, was die Entwicklung und Forschung angeht, spielen wir da in der Champions League?
Also ich habe jetzt keine eigenständige Patentanalyse durchgeführt, aber wir hatten ja schon über ein paar Firmen geredet. Also The Ion ist eines, Oxys ein anderes und beispielsweise bei Oxys sind 450 Patente entstanden, nicht nur zu Lithium-Schwefel. Interessanterweise auch zu Siliziumelektroden, die man wohl irgendwie mit den Schwefelkathoden kombinieren wollte, damit man das Lithium entfernen kann aus dieser Gleichung. Und insofern würde ich sagen, ist da schon sehr viel in Europa jetzt mal entstanden. Und dieses Know-how wurde dann auch erstmal an Johnson Matthey, glaube ich, weiter geschoben. nach der Insolvenz von Oxys und ist jetzt mittlerweile in den Händen von, ich glaube, Geleon heißt die Firma. Die ist Anglo-Australian. Also wir sind noch nicht in China angekommen in dieser Kette. Das ist schon mal gut. Grundsätzlich, und das hat man auch schon angesprochen, Schwefel ist günstig und Schwefel ist auch verfügbarer als andere Elemente, die man normalerweise in der Batterieforschung so einsetzt. Von daher würde ich sagen, unabhängiger ja. Wenn das aber bedeutet, dass der Schwefel zukünftig aus den USA oder aus Saudi-Arabien kommt, ja, dann hat man langfristig wahrscheinlich den Handelskrieg auf der Seite. Aber ich glaube, es gibt einfach so viel Schwefel, dass es dazu wahrscheinlich nicht kommt. Ich würde mit der Aussage mitgehen, dass es ein Weg Richtung ja einer unabhängigeren Batteriewertstoff-Wertschöpfungskette ist.
Ja, Herr Jeschul, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zu dieser Technologie. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie uns mal unten in die Kommentare, was Sie über Lithium-Schwefel-Batterien denken. Denken Sie, das kann Europa unabhängiger machen? Und ja, was ist Ihre Meinung? In wie vielen Jahren werden wir mit diesen Batteriezellen denn vielleicht in Flugzeugen rumfliegen? Ansonsten schalten Sie wieder am nächsten Sonntag ein, dann sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.